D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Die Einheit vor 25 Jahren bedeutete auch für Wissenschaftler in Deutschland einen großen Einschnitt. Plötzlich gehörten die Unis im Osten und im Westen zu einer gemeinsamen Hochschullandschaft mit teils dramatischen Folgen.
Kommt ein Kollege auf mich zu und sagt, ach, Sie sind der Kollege, der mir meine Stelle wegnimmt.
Das waren Menschen, die möglicherweise ihr gesamtes Arbeitsleben lang treu ihrer jeweiligen Hochschule gedient hatten, hoffnungsfroh skandiert haben, wir sind das Volk, und die plötzlich sich als überflüssig erwiesen.
Ich habe mehrere Kollegen, die aus meinem Büro gewankt sind, einfach deswegen, weil ich ihnen sagen musste, dass ihre Hoffnungen, dass sie weiter beschäftigt werden, nicht erfüllt sind.
Ich werde jetzt noch zornrot, wenn ich daran denke, dass die Vereinigte Bundesrepublik Deutschland in dieser Sternstunde ihrer Geschichte so kleinlich mit den neuen Landsleuten umgegangen ist.
Innerhalb von kürzester Zeit veränderten sich die Unis im Osten enorm. Aus dem Westen kamen erst Professoren und dann nach und nach auch Studierende. Es ging heftig zu. Alle Mitarbeiter mussten überprüft werden. Und dabei ging es nicht allein um die Frage, wer für die Stasi gearbeitet haben könnte. Alle Professoren, egal wie erfahren sie waren, mussten vor sogenannten Fachkommissionen noch einmal unter Beweis stellen, dass sie tatsächlich etwas von ihrem Fach verstanden. Viele haben das als entwürdigend empfunden, manche weigerten sich und verloren prompt ihren Job. Was geschah vor 25 Jahren an den Unis im Osten? Darüber diskutieren heute hier im Hörsaal vier Leute, die damals dabei waren. Sie alle waren mit der Universität Leipzig verbunden und haben deren Entwicklung entscheidend geprägt. Da ist zum einen der CDU-Politiker Hans-Joachim Mayer. Er war damals Wissenschaftsminister in Sachsen. Pierre Pasternak ist heute Soziologe und war Anfang der 1990er Jahre Studentensprecher der Uni Leipzig. Pirmin Stekeler-Weithofer kam 1992 als Gründungsprofessor für theoretische Philosophie an die Uni in Leipzig. Und auch dabei ist der ehemalige Rektor der Uni, der Chemiker und SPD-Politiker Cornelius Weiß. Vom Geteilten zum vereinten Deutschland, Wissenschaftspolitik und ihre Folgen, das ist der Titel dieser Podiumsdiskussion. Stattgefunden hat sie am 23. September 2015 an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig. Die Diskussion geleitet hat die FAZ-Redakteurin Heike Schmoll. Gleich am Anfang hat sie den ehemaligen Rektor Cornelius Weiß gefragt, wie das damals war, als die Uni ihre Mitarbeiter auf ihre Stasi-Vergangenheit hin überprüfen sollte.
Man hat das versucht, wirklich sorgfältig zu prüfen in der zur Verfügung stehenden Zeit. Es gab selten Pauschalurteile. Und es war auch nicht das, was die Menschen wirklich verletzt hat. Verletzt haben die Massenentlassungen, die die Hochschulen in Sachsen trafen. Und die waren allein aus fiskalischen Gründen. Das waren Menschen, die möglicherweise ihr gesamtes Arbeitsleben lang treu ihrer jeweiligen Hochschule gedient hatten, unter schwierigsten Bedingungen, äußeren Bedingungen, die möglicherweise um den Leipziger Ring oder die analogen Straßen in Dresden gezogen sind, hoffnungsfroh skandiert haben, wir sind das Volk, und die plötzlich sich als überflüssig erwiesen. Das war für mich und für viele, die ich kenne, der schlimmste Einschnitt. Das hat uns sehr betroffen gemacht. Ich werde jetzt noch zornrot, wenn ich daran denke, dass die Vereinigte Bundesrepublik Deutschland in dieser Sternstunde ihrer Geschichte so kleinlich mit den neuen Landsleuten umgegangen ist. Es hätte Möglichkeiten geben müssen. Das Land Sachsen alleine könnte die finanzielle Last nicht tragen. Ich glaube, wir hatten 45% oder mehr aller DDR-Hochschulen in Sachsen. Ja. Der Bund hätte hier einspringen müssen mit großzügigem Programm. Und nicht mit windigen Argumenten, dass an den Hochschulen beispielsweise keine Forschung betrieben wäre, die Akademieleute also alle zu uns kommen könnten. Wir mussten selber entlassen und hatten kaum die Chance, dieses sogenannte Wissenschaftlerintegrationsprogramm dass die Akademieleute transferieren sollte in die Hochschulen, in irgendeiner Weise mit Leben zu erfüllen. Das waren 2 oder 3, wenn ich mich richtig erinnere. Entschuldigen Sie, dass ich gleich so kritisch werde. Das war ein richtiger Strickfehler der Wiedervereinigung auf dem Gebiet der Wissenschaft. Hier hätte man großzügiger sein können und müssen.
Herr Mayer, haben Sie denn versucht, vom Bund an dieser Stelle Unterstützung zu kriegen?
Ja, das haben wir. Ich muss noch einmal untersetzen, was Kollege Weiß gesagt hat. Wir mussten ja Bezugspunkte uns erarbeiten. Und es gab einen heftigen politischen Konflikt. Natürlich, wenn es um Geld geht, wird es immer heftig. Und es gelang uns damals zunächst mal als Ausgangspunkt zu sagen, wir suchen uns ein Land aus, das unter den alten Bundesländern eine besonders gute Relation zwischen seiner Bevölkerung und dem Hochschulpersonal hat. Das war Baden-Württemberg. Und das gab nun 2 Vorteile. Erstens war Baden-Württemberg ein Partnerland. Manche haben dann später gesagt, wir haben uns nach Baden-Württemberg gerichtet, weil es unser Partnerland war. Das war Unsinn. Aber natürlich gibt dann solche Beziehungen ein eher, wie soll ich sagen, lässt eher den Vergleich vor Augen treten. Und vor allen Dingen war damals die Relation so, Baden-Württemberg hatte die doppelte große Bevölkerung von Sachsen. Inzwischen hat sich das zu Lasten Sachsens verändert, aus bekannten Gründen. Und es hat ein entsprechendes Hochschulpersonal. Und haben wir gesagt, gut, wenn wir die Hälfte der Bevölkerung haben, wollen wir jetzt die Hälfte von Größe des Hochschulpersonals in Baden-Württemberg haben. Das ist auch vom ersten Landtag so beschlossen worden. Dennoch führte das zu den Konsequenzen. Wobei man hinzufügen muss, bezogen auf die Auslastung, wiederum im Vergleich mit der alten Bundesrepublik, hatten wir natürlich paradiesische Zustände. Weil die Immatrikulationspolitik der DDR ausgesprochen eng war, sie legte sehr viel mehr Wert auf ein sehr breites Fachschulwesen, ein sehr viel engeres Hochschulwesen. Und die Entwicklung eines entsprechenden Studieninteresses, einer größeren Anzahl von Abiturienten und dann auch noch die Bereitschaft, sich auf ein Studium einzulassen. Wobei nicht wenige von denen arbeitslose Ingenieure und Naturwissenschaftler als Eltern zu Hause hatten und die ihnen sagten, Junge oder Mädchen, du lernst erstmal einen Beruf und dann wirst du studieren, was wiederum auch einem DDR-Modus entsprach. Also wir haben ja damals, ich entsinne mich, dass der Ministerpräsident hat damals jedem Abiturienten einen Brief geschrieben, um dafür zu werben, dass sie studieren. In dieser Zwangslage war. Wir haben damals versucht, im Bundestagsausschuss für Bildung und Forschung und über politische Kanäle zu sagen, uns würde es ja enorm helfen, wenn wir für diesen überschaubaren Personenkreis, für den ja fachliche Kompetenz und politische und persönliche Unbedenklichkeit nachgewiesen war. Wir hatten ja einen entsprechenden Prozess durchlaufen an unseren Hochschulen. Schwierig, immer schwierig bei anderen Menschen, zu einer solchen Entscheidung zu kommen, dazu nach kurzer Zeit. Aber das war ja für eine große Anzahl von denen möglich. Also haben wir haben alles Mögliche versucht. Wir haben versucht, außerhalb der Hochschulen mit Hilfe der damals üblichen Arbeitsbeschaffungsmittel und anderes, denen noch eine Chance zu geben, tätig zu werden. Aber es war dann eher doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und Sachsen hat das sicherlich besonders betroffen, weil Sachsen, was ja zunächst auch eine große Chance war und eigentlich immer noch eine große Chance ist, innerhalb der DDR, aber auch schon aus seiner Geschichte her vor 1933 und 1945 ein Schwerpunkt der Wissenschaft in Deutschland war. Aber als es das wurde, war Sachsen ein reiches Land und 1990 war es ein armes Land.
Herr Pasternak, waren denn die Bedingungen, wie Herr Mayer gesagt hat, für die Studenten wirklich so paradiesisch? Also heute würde man das Betreuungsrelationen nennen. Waren die Gruppen so klein oder hatten sie nicht doch erhebliche Schwierigkeiten?
Also das Verhältnis von Lehrenden und Studierenden war sehr günstig, das merkte man natürlich. Vor allem im Kontrast 2 Studierende-Generationen später, als dann plötzlich in Seminarräumen, die normalerweise 20 Leute fassten, dann plötzlich 120 Leute hineindrängten und natürlich nicht hineinpassten. Ja? In einigen Studiengängen, in einigen Instituten und gerade hier in Leipzig und in Dresden. Also als 2 relativ gefragten Studienorten im Osten. Insofern war das damals tatsächlich ziemlich familiär, dass war jetzt aber irgendwie, man war es ja so gewohnt, insofern fiel das nicht weiter auf. Das waren schon immer kleine Gruppen gewesen, jedenfalls bei den Studierenden, die damals immatrikuliert waren. Und insofern war es überhaupt kein Problem. Zunächst mal, was Studierenden unterstellt wurde seinerzeit, war, Sie wollten auch egoistisch diese Bedingungen verteidigen und sich deshalb dagegen wehren, dass jetzt beispielsweise alles aufgemacht wird, jeder kommen könne und so weiter. Wie sich dann herausstellte, war das nun nicht das große Problem der Osthochschulen, dass sie gleich überrannt worden wären. Das kam dann erst später, aber mehr als Überlaufeffekte aus dem Westen, als dann die Hochschulen im Westen voll waren, übervoll waren. Also insofern war damals das größere Problem oder das, was mehr sozusagen zu einer familiären, halbfamiliären Atmosphäre beitrug, war so etwas wie Schicksalsgemeinschaft. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das wirklich gut war, aber das bildete sich in dieser Zeit 1990, 91 so heraus. Also alle fühlten sich von einem erstaunlich merkwürdigen System in vielerlei Hinsicht, insbesondere was Bürokratie betraf. Also wir gingen in der DDR ging man immer davon aus, wir hätten viel Bürokratie und das würde jetzt anders werden. Ja, und
hast du vom Regen in die Traufe empfunden?
Nee, es kam ja dann mehr. Also es war nicht vom Regen in die Traufe.
Die Traufe war sehr Regen kräftig.
Es war einfach eine Wasserfall. Ja, in den Wasserfall, genau. Und dann gab es da so eine Atmosphäre der Schicksalsgemeinschaft zwischen Lehrenden und Studierenden. Das war zeitweilig, war auch, glaube ich, ganz gut, dass das dann vorbei war, weil es verwischte auch ein wenig in unguter Weise die Rolle.
Wenn ich zwei Ergänzungen sagen darf. Also das eine ist, Herr Pasternak hat das schon angedeutet, es gab keinen großen Andrang aus Westdeutschland. Wir hatten natürlich die Hoffnung, und ich muss auch in diesem Fall einmal sagen, auch ja, die Unterstützung der überregionalen Presse, die die Studienbedingungen an den ostdeutschen Hochschulen lobten. Aber es gab wenig Bereitschaft unter den jungen Leuten in der alten Bundesrepublik zu studieren. Wobei, das muss man wiederum relativierend sagen, Leipzig, da die Warnase vorne hatte unter den sächsischen Hochschulen, auch unter den ostdeutschen Hochschulen insgesamt, ja, die in der Spitzenposition in Bezug auf den Prozentsatz von Studentenimport, wie das so schön heißt.
Das ist heute die beliebteste Universitätsstadt.
Ja, also damals hat das Leipzig schon begonnen, aber uns werden natürlich schon aus Gründen der Auseinandersetzung mit dem Finanzminister, dessen Ziel es war, und dieses Ziel ist ja politisch völlig zu rechtfertigen, dass Sachsen sie nicht in die Schuldenfalle reinrennt. Daher wären uns mehr Studenten aus dem Westdeutschland wäre uns sehr lieb gewesen. Das Zweite, was ich sagen will, als dann die Studentenzahlen anstiegen, stiegen sie zunächst in Fächern an, die, wenn ich einmal so sagen darf, bis 1990 als nicht studierbar galten oder jedenfalls für die meisten Jugendlichen der DDR, also Jura, Wirtschaftswissenschaften und solche Dinge oder auch andere. Aber ich weiß noch, wie die Dresdner Wirtschaftswissenschaften überliefen und sie gar nicht begriffen, dass ich ihnen sagte, so geht das nicht. Das ist verantwortungslos. Und sie sagten, aber ihr wollt doch möglichst viele Studenten haben. Ja, bitteschön. Aber uns wären wir sehr viel lieber Studenten für die Naturwissenschaften, für die Mathematik, für Ingenieure gewesen, wo wir zeitweise in der Tat sehr günstige, zu günstige Bedingungen hatten. Aber wir haben daran festgehalten, weil wir wussten, wenn der Ingenieur- und naturwissenschaftliche Schwerpunkt Sachsen verloren geht, da hat Sachsen überhaupt keine Chance mehr als künftiger Wirtschaft. Auch darum war das, denke ich, eine richtige Politik. Aber sie waren nicht so ganz einfach durchzuhalten und es war zum Teil enttäuschend. Es war ja auch ein Schock für die technischen Universitäten im Vergleich zur Situation vor 1990. Wer vor 1990 studieren wollte und sich das aufgrund seiner Abiturleistung und seines, sagen wir mal, Geschicks im Umgang mit Umständen machen konnte, der ging eben natürlich in eine Universität wie Dresden. Die konnten sich ihre Studenten aussuchen. Und nun plötzlich mussten sie um Studenten kämpfen. Das war natürlich auch für den Lehrkörper einer solchen Universität ein wirklicher Schock. Und ich nehme an, dass das der Naturwissenschaftlern in Leipzig nicht anders gegangen ist. Also das ist war eine Übergangsphase, die uns Dinge abverlangte, die schwierig waren, weil, wie soll ich sagen, ein armes Land, das ist ja, geht ja armen Leuten immer so, kann nicht auf lange Perspektiven setzen. Man kann nicht wie ein reiches Land erstmal gleichsam Geld in die Hand nehmen und sagen, das wird alles was. Und wir haben auch gute Gründe, dass es was wird. Nein, das kann man nicht. Wem gegenüber will man das verantworten, gegenüber all den anderen Bereichen im Land, die dringend ebenfalls Geld brauchen? Das ist ja das Problem von Wissenschaftspolitik generell und von Hochschulpolitik. Sie kann nicht im 4- oder 5-Jahres-Rhythmus denken. Und das ist ein Problem, das bis heute so ist und das sich heute sehr viel verhängnisvoller auswirkt.
Das ist wohl wahr, das sieht man jetzt auch bei der Exzellenzinitiative, aber das nur am Rande. Herr Stekeler-Weithofer, Sie haben ja als Gründungsprofessor eines Wissenschaftsbereichs gewirkt, der vor allem von der DDR-Ideologie verseucht war, sage ich jetzt mal, der Philosophie. Sie haben im Grunde ja die theoretische Philosophie hier völlig neu aufbauen müssen. Wie war das denn eigentlich mit den Kollegen, die vorher schon da waren? Wie war das Verhältnis? Gab es da Spannungen zu dem Westler, der jetzt sozusagen als Missionar kommt für eine bessere Wissenschaft? Oder wie hat sich das Ihnen dargestellt?
Die Frage trifft ins Schwarze, weil ich kann berichten, dass als ich zum ersten Mal in Leipzig war, es war der zweite, der dritte Tag in der Grimmaischen Straße, ich habe beim Chibo im Freien einen Kaffee getrunken, kommt ein Kollege auf mich zu und sagt, ach, Sie sind der Kollege, der mir meine Stille wegnimmt. Das war Dieter Wittig, der Erkenntnistheorie vorher unterrichtet hat, der nicht schlecht evaluiert wurde, sondern der sich geweigert hatte, die entsprechenden Fragebögen zu unterzeichnen, sodass meine erste Aufgabe hier in der Universität Leipzig, das war, das umzusetzen, was man sozusagen in Dresden und in der Universitätsleitung beschlossen hat. Und ich musste dann den Kollegen Seidel und Wittig den Unterricht verbieten. Sie waren schon angekündigt in ihren Veranstaltungen. Und die ersten Aufgaben, die wir hatten, waren die Umsetzungen von diesen Maßnahmen. Das wird manchmal vergessen, wie schwierig das war. Die Einschätzung, mit der Sie begonnen haben, dass die Philosophie in der DDR grundsätzlich ideologisch verseucht gewesen sei, dem muss ich zumindest partiell widersprechen. Wir müssen nämlich eine Unterscheidung machen zwischen wissenschaftlichem Kommunismus und Marxismus-Leninismus und was an Philosophieprofessoren in der DDR, zum Beispiel Geschichte der Philosophie oder auch Erkenntnistheorie, unterrichtet hat. Fakt ist allerdings trotzdem, dass von den circa 35 Philosophieprofessoren in diesem Sinne, die also nicht zu der Marxismusausbildung gehörte, soweit ich weiß, insgesamt 2 überlebt haben. Ich rede jetzt nur von den Professoren, nicht vom Mittelbau. Aber auch im Mittelbau waren die ersten Treffen mit den Kollegen hier schwierig. Ich meine, ich habe mehrere Kollegen, die aus meinem Büro gewankt sind, einfach deswegen, weil ich ihnen sagen musste, dass ihre Hoffnungen, dass sie weiter beschäftigt werden, nicht erfüllt sind. Ich musste ja als allererstes, ich war ja Institutsdirektor dann vom ersten Moment an, die Beschlüsse sowohl der Personalkommission, aber insbesondere natürlich der wissenschaftlichen Kommission, der entsprechenden Bewertung den Kollegen übergeben. Das wird manchmal immer vergessen, dass die Umsetzung dieser Beschlüsse dann vor Ort passieren. Wir haben insgesamt dann, denke ich, dann doch gerade mit den beiden Kollegen, die natürlich nicht mehr unterrichten konnten, Professor Seidel und Herr Wittig, gute Kontakte gehabt. Wir haben sie auch immer eingeladen und öfters kamen auch zu unserem im Kolloquium. Wir haben dann auch den 70. Geburtstag von Herrn Wittig über die Universität gefeiert. Der damalige Rektor war sogar da. Also man hat natürlich versucht, die Schwierigkeiten zu überbrücken, aber es war
trotzdem eine Kluft, oder?
Es kriegt eine Kluft und gleichzeitig war das natürlich so. Wir jedenfalls hier in Leipzig kamen nicht als Missionare. Wir kamen schon in der Absicht, diese Universität, die für mich immer noch eine der wichtigsten und größten in Deutschland war. Sie war die drittwichtigste vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland, auch vor dem Zweiten noch wieder in, sozusagen in ihren Platz zu bringen. Ich glaube, das ist eine ganz lange Arbeit und ich glaube, manchmal hatten wir immer das Gefühl, dass die personalen Kontakte in Dresden, das ist jetzt an Herrn Mayer gesagt, so viel enger waren, dass es viel einfacher war, ein Verständnis für den Aufbau der Volluniversität Dresden zu machen als für Leipzig. Da denke ich, spreche ich auch aus dem Herzen des damaligen Rektors. Wir hatten immer das Gefühl, dass die Leitung und der Kontakt nach Dresden schwieriger war, obwohl Herr Binjoschek immerhin, Sie haben ihn auch in Ihrem Buch erwähnt, aus meiner Erinnerung zumindest ein fachlich äußerst kompetenter Kollege und Mitarbeiter war aus dem Ministerium. Leipzig hat es immer schwer gehabt und aus meiner Sicht ist es sogar so, dass für Leipzig, aber vielleicht auch für Dresden in der ersten Runde die Exzellenzinitiative, der Wettbewerb der deutschen Universitäten so früh kam, dass die ostdeutschen Universitäten keine Chance hatte, aber niemand hat versucht, da ein Gleichgewicht zu machen. Also ich meine, Sie können nicht eine Institution, die gerade eben mit großen Schwierigkeiten aufgebaut wurden, die Studenten, die wir hatten, also diese familiäre Situation, die Sie beschrieben haben, bestand ja auch darin, dass unsere Studierenden, insbesondere wenn sie schon im höheren Semester waren, total verunsichert waren. Das heißt, wir hatten nicht nur das Problem des Unterrichtes, sondern die hatten ihre gesamte Perspektive verloren. Das muss, jedenfalls bei uns war das so. Und die jungen Leute waren deswegen auch nicht in der Lage, in der Regelstudienzeit das fertig zu machen. Also wir hatten am Anfang vor Ort eine Politik umzusetzen, was man, wie gesagt, manchmal übersieht, die nicht normale Verhältnisse in der Universität war. Die ersten 4 Jahre war das nicht so.
Wie lange, würden Sie sagen, hat dieser Prozess gedauert, bis sozusagen die Risse, die persönlichen Verletzungen so geheilt waren, dass man im Grunde von einem Zusammenwachsen einer Fakultät reden kann?
Nun, das ist ganz schwierig. Das ist in den verschiedenen Fakultäten natürlich ganz anders. Unsere Fakultät war ja die Sozialwissenschaften und Philosophie, die waren ja mehrheitlich neu besetzt. Deswegen war das eine einfachere Lage als die gemischt besetzten Fakultäten. Richtig ist allerdings, und das weiß ich jetzt auch aus meinen Erfahrungen als Präsident hier der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, in den Fakultäten, in denen gemischt Ost- und Westkollegen angestellt beziehungsweise die Lehrstühle hatten und auch Mittelbau waren, waren die Situationen viel, viel schwieriger, insbesondere weil alle Ostkollegen mehr oder minder Personal beschädigt wurden durch das gesamte Verfahren, der sich um dieselbe Stelle bewerben. Beschädigt jetzt im Sinne auch der Ehre, auch des Selbstgefühls. Das wurde immer wieder unterschätzt. Ich verstehe natürlich, dass es nötig war, aber wir müssen immer auch berücksichtigen, dass alles, auch Politik, aber nicht nur Politik, auch Unterricht in der Universität, der Kooperation mit den Studierenden, voraussetzt, dass wir als Personen intakt sind. Und das war bei vielen Kollegen die ersten 4 Jahre oder 3 Jahre nicht der Fall. Das muss man einfach so sagen.
Herr Weiß, würden Sie vielleicht auch noch mal aus Ihrer Perspektive ein bisschen beschreiben, wie diese Professorenschaft gerade hier in Leipzig auch an anderen Fakultäten überhaupt zusammengewachsen ist? Sie mussten ja im Grunde, um so eine Volluniversität wieder werden zu können, eine funktionsfähige, sowas wie Chorgeist entwickeln. Gab es den und wie hat er sich entwickelt?
Herr Stegeler-Waldhofer sagte es gerade, das war sehr verschieden in den verschiedenen Einrichtungen. Es ging in den Naturwissenschaften aus meiner Sicht am schnellsten, vor allem dann, wenn die neu hinzuberufenen Kolleginnen und Kollegen aus dem Westen zunächst mal sich anpassten und nicht Anpassung verlangten. Das machten die meistens, die gingen also die Feste, die dort üblich waren, haben die mitgefeiert, die Bräuche, die üblich waren bei Promotionen, Habilitationen oder das wurde dann auch gemacht. Und da entwickelte sich sehr schnell ein Chorgeist, der dann diese Fakultät als eine Einheit erstmal sah und wo gemeinsam die Partialinteressen dann auch gegenüber, sagen wir, der Unileitung vertreten wurden. Anderswo war es schwieriger, wenn es vor allem die Berufungen der zweiten, dritten Welle, die ersten, die kamen, das waren die Idealisten. Die nahmen ja wirklich einiges auf sich. Es kamen Professoren schon lange, bevor an Berufung gedacht wurde, die Lufthansa-Professoren, die Reisenden, C.C. Schweitzer aus Bonn, auf eigene Kosten, keine Dienstreisen abgerechnet, aber hier ganze Seminargruppen ins Wasserwerk nach Bonn eingeladen auf seine Kosten. Und viele andere mehr, deren Namen ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Die kamen hierher trotz der Schwierigkeiten, sie gaben ihr bisheriges soziales Umfeld auf. Sie konnten ja kaum telefonieren, da musste man 3 Stunden auf der Post warten. Sie hatten auch bestimmte Vorbehalte natürlich, manchmal Ängste. Die Ängste habe ich versucht, denen zu nehmen, weil ich jedes Mal bei Berufungsgesprächen dann noch ein Glas Rotkäppchen-Sekt anbot und nach einem beliebigen Thema, das dann zum Schluss darin mündete, dass ich denen meine private Telefonnummer gab und sagte, ich habe nicht genug Fantasie, mir vorzustellen, welche Katastrophe passieren könnte. Aber wenn Sie hier in Leipzig hilflos und ganz, ganz allein in dunkler Nacht, es war damals auch noch relativ dunkel auf den Straßen, eine Katastrophe erleben, rufen Sie mich völlig bitte vorbehaltlos und machen Sie das einfach. Ist 2 Mal passiert. Beide Male waren Zahnarztgeschichten. Abends ein Zahn abgebrochen, am nächsten Morgen Vorlesung. Konnte ich ganz wundervoll helfen, weil ich im Bekanntenkreis eine Zahnärztin hatte, die das dann eben auch mal um 11 Uhr abends machte. Damit könnte man ein gewisses Heimatgefühl an dieser Alma Mater schon erzeugen. Später hat sich dieser Prozess des Zusammenwachsens verlangsamt, weil plötzlich andere Gesichtspunkte eine Rolle spielten. Ich nenne das den Monetarismus. Es gibt zunehmend Eifersüchteleien zwischen den Lehrstühlen, zwischen den Fakultäten. Ich finde auch die Hochschulgesetzgebung, die aktuelle, überhaupt nicht geeignet, um dieses Defizit wieder aufzuheben.
Zum Beispiel warum?
Weil zum Beispiel die Hochschulleitung kaum noch das Sagen hat in der eigenen Hochschule. Die Kernkompetenzen liegen inzwischen bei den Hochschulräten. Wir hatten in Sachsen Kuratorien. Das war eine hervorragende Idee. Die haben einen beraten, zu denen gab es ein freundschaftliches Verhältnis. Heutzutage haben wir Hochschulräte, die übrigens eigene Tagungen inzwischen machen. Kann man im Internet sehr schön verfolgen, wo sie darüber beraten, wie sie noch mehr Einfluss auf die Hochschulen nehmen können. Sie wollen jetzt auch in die Lehre eingreifen, extra betont mit der notwendigen Bescheidenheit. Gespielte Bescheidenheit, aber dann kräftig rein. Das verdanken wir dem CHE, wenn ich das mal ganz klar sagen darf. Das Schlimmste ist, dass die Hochschule jetzt daran gehindert wird, sich selbst zu ergänzen bezüglich ihrer Leitungsebene. Ich finde das unsäglich. Auch die Geheimniskrämerei, die jetzt betrieben wird, die facht auch Gerüchte, Eifersüchteleien innerhalb der Hochschule nur an, statt zu beruhigen. Und wir haben in Leipzig, wir haben die Situation, wir sind nicht die erste Hochschule, der das passiert. Wir hatten sie auch schon in Cottbus, einer technischen Universität. Ich bin der Meinung, das muss schnellstens korrigiert werden, diese Art der Macht, die die Hochschulräte dort inzwischen ausüben. Völlig undemokratisch, eigentlich niemanden rechenschaftspflichtig und gar nicht legitimiert. Das muss aufhören aus meiner Sicht. Dann wird man auch wieder zum Chorgeist kommen. Und dann wird manches, vielleicht sollte man auch das Konzil wieder einfügen, das ist das Parlament der Hochschule. Dann wird manches wieder besser laufen.
Das CHE ist das von der Bertelsmann Stiftung getragene Zentrum für Hochschulentwicklung, falls es nicht alle wissen sollten. Herr Mayer, es gab viele Fehler, glaube ich, die man auch im Vereinigungsprozess gemacht hat. Das gilt ja auch für die Schulpolitik. Wir wollen jetzt mal nicht über die 12 und 13 Jahre reden und über das Abitur, aber auch da gab es viele Rollen rückwärts, die man hinterher vielleicht bereut hat.
Aber in dem Punkt ja nicht in Sachsen, wofür wir auch gar keinen Anlass sehen. Wir sind überzeugte Anhänger des 12-jährigen Abiturs. Also da werden Sie wenig Unterstützung hier finden. Ich habe das ja selbst erlebt, man hat die Mehrheit, die bundeswestdeutsche Mehrheit in der KMKH-Szene knirschen uns das erstmal zugespilligt. Dann gab es sozusagen eine Welle, es soll das in ganz Deutschland sein, aber die Beschlüsse, die unter der Dominanz der Westdeutschen in Bezug auf die Bedingungen für die Durchführung des 12-jährigen Abiturs gemacht waren, die waren ziemlich stringent. Die haben wir im Ostdeutschland dennoch erfolgreich bewältigt. Man hat sich aber dann bei der Einführung des westdeutschen Abiturs nach 12 Jahren so einen Strick selber gebunden, dass man erheblichen Elternwiderstand mobilisiert hat. Und mir ist das Schicksal dieses Weges zum 12. Abitur ein großes Rätsel. Das muss ich mal als Ossi völlig offen sagen. Also
darüber wollen wir ja aber auch gar nicht reden. Das war auch gar nicht mein Punkt. Sondern ich würde Sie gerne noch mal fragen, aus Ihrer Sicht, Sie haben ja nun auch viel mit westdeutschen Wissenschaftsmanagern zu tun gehabt. Und da gab es auch die einen, die bereit waren, sich anzupassen und erstmal bescheiden hierher kamen und wirklich Kernarbeit geleistet haben. Und dann gab es aber auch die anderen, die durchaus so mit so einem Dünkel hierher kamen, die sogenannten Besserwessis, die vielleicht so auch so mit einer Raubrittermentalität, so nennen Sie das jedenfalls in Ihrem Buch, hierher kamen. Was sind Ihre Erfahrungen mit diesen Leuten und wie viel Gift haben Sie dann auch in dieser Hochschullandschaft gesehen?
Also zunächst muss man sagen, dass ja die gewählten Rektoren unserer Universität und Hochschulen waren samt und sonders Persönlichkeiten, die der Repräsentanten der Erneuerung waren. Sie kamen also aus diesem Teil Deutschlands und kannten also daher auch die Umstände und waren glaubhafte Repräsentanten der Erneuerung im eigenen Land wie nach dem Westen hin. Was die zu uns gekommenen Manager betreffen, also in der Regel der Kanzler, da muss ich nur wirklich sagen, für Leipzig, auch für Dresden, auch für Chemnitz, dass diese wirkliche Verbündete der Rektoren waren. Also hier in Leipzig ist es Peter Gutjahr Löser, ein hocherfahrener Mann, der aus der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft kam. Ein entschiedener Vertreter der Interessen der Universität nach allen Seiten hin, natürlich nicht zuletzt gegenüber dem Ministerium. Jemand, der sich in einem erstaunlichen Maße auf die anderen Vorstellungen und, will nicht sagen Lebensgewohnheiten, sondern auch Erwartungen an Verwaltung, die es hier im Osten gab, eingelassen hat und dann zu einem scharfen Kritiker bundesdeutscher Bürokratie wurde. In Dresden hatten wir Alfred Post, das ist jetzt kein Wort gegen Peter Gutjahr Löser, wenn ich jetzt sage, für mich hat Alfred Post eigentlich all die Voraussetzungen erfüllt, die ich von einem Kanzler sehen wollte. Er war ein Rastelli des Umgangs mit Haushalts und anderen Mitteln. Er war ein hervorragender Berater des Rektorats und mitwirkender im Rektorat. Und das Gleiche gilt auch für den Kollegen, der auch aus dem Westen kam, der in Chemnitz das Kanzleramt gemacht hat. Also diesen Ansatz kann ich dort nicht sehen. Das lag natürlich daran, dass wir auch zusammen mit den Rektoren sorgfältig darauf geachtet haben. Wir wollten starke Rektorate. Und wir wollten, dass diese Rektorate in ihrer Rolle unterstützt werden durch die Kuratorien, die wir bewusst mit unabhängigen Persönlichkeiten besetzen, die immer, wir hatten eine ganz einfache Formel, die Hälfte wird vorgeschlagen für Minister, die anderen vom zuständigen Rektorat. Zu diesen Vorschlägen muss jeweils die andere Seite zustimmen. Dadurch kamen, wie ich denke, sehr leistungsfähige Kuratorien zusammen. Und mein Verhältnis zu den Hochschulräten habe ich ja mal auf die Formel gebracht. Kuratoren oder Kommandeure. Ich bin entschieden für Kuratoren, im besten Sinne des Wortes. Ich glaube auch, dass der Begriff im Westen durch die Vorstellung, da müssen möglichst viele politische Repräsentanten und Verbandsfunktionäre rein, ja, ist das mal ganz hart versaut worden ist. Darauf haben wir sorgfältig geachtet, dass wir das nicht, wir wollten keine Verbandsrepräsentanten haben. Wir wollten nicht, dass da jemand sagt, aber mein Verband sieht das so. Sondern ich sehe das so aufgrund meiner Erfahrung und meiner Zuneigung zu dieser Universität. Dass es bei dem Zugang aus dem Westen, der für uns ja notwendig war, und ich will zunächst mal auch betonen, weil es da gelegentlich abenteuerliche Vorstellungen hatten, im Ergebnis der Erneuerung waren knapp 70% unserer Lehrstühle von Kolleginnen und Kollegen aus dem Osten besetzt. Natürlich war das Mischungsverhältnis an den verschiedenen Einrichtungen sehr verschieden. Bei den Naturwissenschaftlern blieb ja der größere Teil, war aus dem Osten, waren erfahrene Leute, und wir aus dem Westen kamen, war natürlich klug, sich in diesen Arbeitsrhythmus einzubringen, während die westdeutschen Kolleginnen und Kollegen, die in jene Einrichtungen kamen, die entweder völlig neu aufgebaut werden mussten oder die doch einen hohen Anteil von Westberufen hatten, selber sehr viel mehr sich finden mussten, wie denn ein solches Institut hier sein sollte. Und natürlich gab es dann Konflikte. Ich will nur mal generell sagen, ich will nicht auf den geschilderten Fall von Herrn Steckler-Weichhofer eingehen, aus naheliegenden Gründen. Ich will nur generell sagen, die Erneuerung basierte erstens auf einer generellen Festlegung des Einigungsvertrages, dass nämlich alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes bereit sein müssen, dass man eine Anfrage in Bezug auf ihre eventuelle Zuarbeit zum MFS bei der GAUK-Behörde stellen darf. Dem mussten sie zustimmen. Jeder musste das. Ich musste das auch. Jeder musste das. Auch jeder aus dem Westen kam. Wer auch Minister war in Sachsen, musste das unterschreiben. Das war keine Erfindung, die wir uns gedacht haben, sondern das war eine Festlegung des Einigungsvertrages, und ich will mich nicht hinter der Festlegung verstecken. Wir haben hier den Einigungsvertrag unterschrieben. Es war eine richtige Festlegung. Dass es bei den Fällen der Zuarbeit zum MFS eine unglaublich breite Palette von unterschiedlichen Fällen und Bedingungen war, und dass es auch wirklich tragische Fälle dabei war, das steht nur wiederum auf anderen Blatt. Ich will das bloß ausdrücklich hinzufügen. Aber der Ansatz selbst, zu dem stehe ich, der war unvermeidlich. Anders hätten wir aber gar kein Vertrauen, vor allem in der eigenen Bevölkerung, angesichts dessen, was da plötzlich bekannt wurde bezüglich der Aussperrung durch das MFS, hätten wir gar nicht durchhalten können, und es wäre nicht richtig gewesen. Was die personelle und strukturelle Erneuerung, ich hatte ja gesagt, wir haben das auf zwei Säulen gemacht. Wir hatten Personalkommission, wir hatten Fachkommission. Die Personalkommission bestanden aus Vertretern der Universität und der sächsischen Öffentlichkeit. Die Fachkommission aus Ost- und Westvertretern des Faches. Dann gab es noch die Festlegung des Landtages, das grundsätzlich neu berufen werden sollte. Dann haben wir als ein Kompromiss durchgesetzt, da bin ich besonders Kurt Biedenkopf dankbar, dass in jeder Universität ein Führungskern berufen wurde, der diesen Prozess selber dann durchführen konnte. Aber es war natürlich, das kann ich verstehen, für denjenigen, der auf seine Arbeit, seine wissenschaftliche Arbeit stolz war, war das sicherlich nicht leicht, sich dann neu zu bewerben.
was woanders immer auch so war. Aber es hat sich sozusagen innerhalb von zwei, drei, vier Jahren etwas konzentriert, was an einer normalen Universität 10 bis 20 bis 30 Jahre in Anspruch nimmt, nämlich der für eine Universität, für die Lebensfähigkeit und die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit einer Universität unvermeidliche ständige Erneuerungsprozess, der erstreckt sich natürlich über einen längeren Zeitraum. Hier mussten der Erneuerungsprozess in einer kürzesten Frist kommen und war unter politisch und ideologisch belastenden Umständen, denen wir aber nicht entkommen konnten. Die haben wir ja nicht erfunden, die gab es einfach.
Okay. Herr Weiß.
Ganz kurz nur ergänzen. Der Wunsch auf Überprüfung hinsichtlich der Mitarbeit bei der Stasi, das war ein Desiderat, man kann so sagen, der Demonstranten rund um den Leipziger Ring und der Erneuerer, das war Mehrheitswille. Eine andere Sache waren aber die sogenannten Fachkommissionen. Ja. Und da muss ich noch mal darauf hinweisen, der Fall vom Herrn Wittig hatte mit der Stasi nichts zu tun.
Das ist gut, dass Sie das
ganz
sagen.
Ganz im Gegenteil. Er weigerte sich aber, wie er mir persönlich gesagt hat, sich von irgendwelchen Leuten, die halb so alt sind wie er, damit meinte er die Mitglieder der Fachkommission, auf seine Fachkompetenz prüfen zu lassen. Mehr nicht. Und damit war ein Widerspruch zum Gesetz. Ich habe mir hinterher, viel später erst überlegt, vielleicht hätte ich ein Zeichen setzen sollen und dasselbe tun. Ich bin ja als Rektor auch für eine Fachkommission zitiert worden, mit kleinlichen Fragen übrigens. Ich musste sämtliche Publikationen, Lehrveranstaltungen, ausgearbeitete Papiere, ich habe also Sachen, die ich längst vergessen hatte, mühsam wieder vorkramen müssen, nachdem ich nach der Habilitation gedacht hatte, das war die letzte Prüfung, ging es also nochmal los.
Das war also entwürdigend.
Fand ich entwürdigend, habe es aber gemacht aus Einsicht in die Notwendigkeit. Ich glaubte, als Rektor müsste ich da auch vorbildlich sein. Habe mir aber viele Jahre später mit zunehmendem Alter überlegt, vielleicht wäre es noch vorbildlicher gewesen. Ich hätte mich auch geweigert.
Kann man verstehen. Herr Stegeler-Waldhofer, Sie haben vorhin gesagt, der Vorwurf von Herrn Mayer gegen die neuen Studiengänge nach Bologna-Modell, also die Anglisierung des deutschen Wissenschaftssystems, die hätten Sie nicht so ganz verstanden. Was war denn Ihr Einwand gegen die Darstellung von Herrn Mayer?
Eigentlich gar nicht gegen die Darstellung von Herrn Mayer, sondern Herr Mayer war ja noch zu dem Zeitpunkt, als die Entscheidungen gefällt wurden, dass wir eine Bologna-Reform machen mit gestuften Studiengängen, verantwortlich. Und die Frage war, wäre es über die politische Verantwortung, weil seine Meinung war ja auch meine, dass diese Art von Reform erstens uninformiert ist, da sind wir ja völlig einer Meinung. Es gibt kein angloamerikanisches System, wir sind da völlig einer Meinung. Die Implementierung einer amerikanischen College-BA wäre unsinnig, macht keinen Sinn. Die Implementierung eines Fach-BA wie in Großbritannien macht auch keinen Sinn. Die Frage, lohnt es sich, eingeführte, insbesondere Diplomstudiengänge für Ingenieure, Naturwissenschaften, Mathematik aufzugeben, die eine bestimmte Art von langer Erfahrung einerseits in den Studiengängen und andererseits ein hohes Ansehen hat, aufzugeben gegen eine Titelei, aber auch gegen einen Studienablauf, der eher schlechter als besser ist, was Sie auch daran sehen, dass alle Studierenden, die die Chance hatten, in den Diplomstudiengängen zu gehen, von Freiburg bis Leipzig alle noch versucht haben, in den Diplomstudiengang zu gehen. Die Studenten sind ja nicht so dumm, nicht zu merken, dass die neuen Studiengänge zumindest strukturell nicht so gut sind als die alten. Und die Frage war einfach, hätte es nicht Chancen gegeben, zusammen mit den Universitäten und Hochschulen, weil die Mehrheit der Kollegen ja eigentlich dagegen war, von Heidelberg bis Leipzig?
Das will ich Ihnen gerne beantworten. Ich habe von Anfang an dieser politischen Linie widersprochen, als Rüttgers das als erstes in die Debatte brachte. Ich habe jede Gelegenheit benutzt, auch im Bundestag und im Bundesrat dagegen zu sprechen. Ich habe geschrieben und jede Gelegenheit benutzt. In der Politik war ich weithin isoliert. Es galt als so unglaublich schick, dass wir uns plötzlich amerikanisch anziehen.
Aber was hat selbst so ein Altphilologe, so ein Alteingesessener wie Hans Zieltmeier aus Bayern da mitgemacht?
Das ist eine schwierige Frage, die Sie mir da stellen. Ich beschreibe das ja in meinem Buch. Also bei dieser entscheidenden Besprechung war das Einzige, was ich durchsetzen konnte, dass noch nicht festgelegt war, dass es Bachelor und Master ist, sondern dass es auch Baccalaureus und Magister sein könnte. Was ich für ein, ja, ich weiß genau, da wird gerade gelacht, Das sind aber, da muss ich als Philologe sagen, das sind schon wesentliche Zeichen. Ob man nämlich gleichsam seine eigene Tradition über Bord wirft, auch sprachlich, oder ob man zu dem steht und das weiterentwickelt. Denn ich hielt den Gedanken, dass jedenfalls in einer Reihe von Studiengängen eine Stufung notwendig wäre, für sinnvoll. Insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Fächern, weil es aus einer Vielzahl von Gründen, die würde ich hier gerne einzeln hier, das würde etwas zu weit führen, weil es notwendig ist, die jungen Menschen zunächst einmal gleichsam in die komplizierte Architektur der Fächer einzuführen. Wir haben nicht mehr die Situation wie zu Humboldt-Zeiten, als er die bildende Geselligkeit zwischen Professoren und Studenten gleichsam für den Normalfall des Studiums hielt, sondern man muss vor dieser bildenden Geselligkeit muss man eine Phase der Einführung und der Schaffung der Voraussetzungen. Und selbst der beste Abiturient, das hat gar keinen Sinn, jetzt aufs Abitur zu schimpfen, selbst beim besten Abitur und beim besten Abiturienten haben wir eine wissenschaftliche Entwicklung seit Humboldt-Zeiten, dass wir in jedem Fach vor einer äußerst komplizierten Architektur stehen und dazu noch in den Geisteswissenschaften vor einer Fülle von unterschiedlichen Deutungen. Sodass also ja ohnehin dem Studenten erstmal klar werden muss, du hast dort einen Professor, der vertritt eine bestimmte Überzeugung, der hat dafür seine guten Gründe und Argumente. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Das gehört einfach dazu, das zu wissen. Also war ich mit Entschiedenheit für eine solche, wenn man so will, unter pädagogisch oder wissenschaftssystematischen Aspekt eine solche Stufung. Ich habe die Vorstellung nie gehabt, dass das zu einer beruflichen Qualifikation führen könnte. Ich wusste, dass ja nicht wenige aus den Geisteswissenschaften ohne Abschluss nach einer gewissen Zeit die Universität verlassen und dennoch erfolgreich im Beruf sind. Also es war offenbar möglich, wie das ja auch in der englischsprachigen Welt ist, man macht dann seinen Bachelor, macht seinen Baccalaureus, hat auch einen sozusagen Abschluss, ist ja auch für den Menschen selbst befriedigend, geht dann in das Berufsleben, was bei geisteswissenschaftlichen Absolventen ja eine Fülle und sehr unterschiedlich ist und kann, wenn man will, und das kann man ja in englischen und amerikanischen Universitäten beobachten, kehrt auch vielleicht noch eine Weile zurück und legt noch einen Magister drauf oder promoviert. Ich habe damals immer darauf hingewiesen, die Ingenieure und viele Naturwissenschaftler haben bereits eine solche Untergliederung. Ist es denn überhaupt möglich, ein Chemiestudium so aufzubauen, dass man nach 3 Jahren mit Aussicht auf Erfolg etwas Sinnvolles macht? Und ich habe das Würzburger Modell immer für nicht der Chemiker niemals für überzeugend gehalten, denn letztlich kamen da ja Chemielaboranten raus. Das alles habe ich ja mit Nachdruck vertreten. Die Unterstützung, da muss ich Ihnen leider widersprechen, verehrter Herr Kollege, die Unterstützung aus den Universitäten war eher schwachherzig. Dass sich deutsche Professoren zu irgendeiner Aktion aufraffen, wenn deren Notwendigkeit noch nicht unmittelbar vor ihrem Schreibtisch steht, ist eher gering. Ich habe, weil ich dachte, da trifft es einen Kreis ja noch am allerehesten. Ich habe versucht, den philosophischen Fakultätentag zum Handeln zu bewegen. Was man erreichen konnte, war allenfalls wütender Protest gegen jede Art von Reform, die mit Argumenten gestützt wurde, die ich nicht akzeptiere. Denn es tut mir leid, dass es notwendig ist, ein professorales Zusammenwirken zu haben, um den jungen Menschen ein überzeugendes und wirkungsvolles Studienprogramm anzubieten und man nicht einfach darauf sich verlassen kann, dass die jungen und unerfahrenen Menschen, wenn sie im Hörsaal sitzen, in ihrem Kopf das leisten, wozu ihre professoralen Lehrer nicht in der Lage oder nicht willens sind. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Herr Pasternak, bei den westlichen Studenten gab es ja dann zunehmend so eine Art Gewerkschaftermentalität, wenn es um Bologna ging. Also es ging immer um die Stundenzahlen und es ging darum, dass man zu wenig Freizeit hat und dass man so ein Bulimie-Lernen macht etc. etc. Wie wurde das im Osten diskutiert? Sie haben das ja zunächst selbst als Studentensprecher, aber dann eben auch aus der oberen Perspektive gesehen.
Also der Bologna-Prozess ging los 1998 mit der ersten Unterzeichnung, der ersten Erklärung. Das war noch vor Bologna. Irgendwo anders, Lissabon oder so.
Lissabon.
Und 98 ging das los. Das war sozusagen die erste, das ist sichtbar geworden. Ab dem Zeitpunkt hätte man sich dagegen wehren können. Vorher nicht, muss man ganz klar sagen, weil es war eine Initiative der europäischen Ministerialverwaltungen, also unterhalb der politischen Ebene. Zu dieser Zeit kann man nicht mehr wirklich davon sprechen, dass es jetzt Ost-West-Unterscheidungen gegeben hat innerhalb der Studierendenschaft oder aber der Repräsentanten der Studierendenschaft, die sich also verbandlich organisiert hat. Da war das dann eine gesamtdeutsche Geschichte und es ist aber dann in der Tat Ist das mit den Worten, die Sie gerade nannten, Bulimie lernen und so weiter, ist es dann kritisiert worden? Allerdings muss man ja sagen, also Herr Mayer hat eine ganze Reihe von Punkten recht in seinem Buch, aber in einem auch, den ich jetzt nennen kann, nämlich, dass Studierendenschaft und Studierendenrepräsentanten nicht immer dasselbe sind. Ja, das ist auch bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmervertretern und bei Arbeitgebern und Arbeitgebervertretern nicht immer so. Ja. Und da gibt es also eine Neigung dazu, eine sehr stark mit der Begründung, ein Studium muss vor allem emanzipatorisch sein, was ja an sich nicht falsch ist, auch dagegen zu sein, dass ein Studium vielleicht eine gewisse Durchschaubarkeit in der Struktur haben sollte, die es denjenigen ermöglicht, die das Chaos noch nicht beherrschen. Ja, und das ist sozusagen, das war das große, war ja auch das große Problem der vorgängigen Magisterstudiengänge, dass wer nicht in der Lage war, die Chaosfertigkeiten auszubilden, die es allein möglich machten, solch einen Magisterstudiengang durchzustehen, derjenige, der hatte sein Recht auf Bildung verwirkt, weil der ist dann rausgefallen, ja, durch Studienabbruch. Also da gibt es ja, die Studierendenschaft ist heterogen, also braucht es auch heterogene Varianten. Ja, da gab es auch in Leipzig einige Initiativen, die sind sogar strukturell geworden, aber nicht wirklich praktisch.
Ein kleiner Widerspruch. Natürlich war im Osten, so, mindestens soweit ich das sehe, das Studium immer strukturierter als im Westen.
Ja. Bis dahin auch. Ja, das sind wir uns ja einig. Ja. Und das ist leider verloren gegangen. Das ist sehr verloren. Man hätte es ja sinnvoll auch in solchen Ansatz hineinbringen können. Ja. Immer vorausgesetzt, also ich hatte für den, der entscheidende Fehler ist für mich, abgesehen von diesem Bachelor-Master, der das ja sozusagen die globale Gesellschaft ausrufen sollte unter amerikanischen Vorzeichen, der entscheidende Ansatz ist für mich der, dass man den aberwitzigen Beschluss hatte, in der Bologna-Erklärung zu sagen, es muss arbeitsmarktrelevant sein. Ja, und das heißt nun wirklich das Prinzip der Berufsbezogenheit, das wir ja vorher in allen Hochschulgesetzen hatten, ad absurdum zu führen. Was soll denn das bitte schön heißen? Okay. Und genau sinnvoll ist es beispielsweise, darüber nachzudenken, ob man nicht für verwandte Fachrichtungen zu einer gemeinsamen Grundlage kommt, in Bezug auf das wissenschaftliche Denken, wissenschaftliche Arbeiten und sich dann spezialisiert. Aber die spezialistische Herangehensweise, möglichst viele Bachelorstudiengänge zu produzieren, wobei dann gelegentlich auch professorales Eigeninteresse eine Rolle spielte, um sich die nötigen Studenten zu sichern. Das, finde ich, ist in keinem Fall, das hat auch mit den Universitäten nichts zu tun. Es ist nicht, kann nicht Aufgabe einer Universität sein, sich als Berufsschule zu gerieren.
Nein, und das ist ja auch
aber natürlich soll das Studium in einer sinnvollen Verziehung zur Praxis und zum Beruf sein. Das ist aber nicht das Gleiche, als wenn man sagt, jetzt muss ich sehen, wie ich in 3 Jahren jemandem eine Arbeitsmarktbefähigung beibringe.
Nur ganz kurz. Wir haben in Leipzig 1996, genauso wie es das Ministerium für möglich gemacht hat, ein Baccalaureat eingeführt, allerdings freiwillig in unserem Fach. Und haben dann, wir waren zusammen nach 1999 beim DAAD eingeladen, wir haben dafür argumentiert, dass wir erstens mal eine andere Art des Bachelor-Masters machen, zweitens nicht das Bochumer Modell. Das Problem, was ich gerade angesprochen habe, ist, dass Leute, die in diese Richtung gedacht haben, irgendwie das Gefühl hatten, dass sie alle alleine blieben. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich sowohl in der Uni als auch in Sachsen alleine blieb. Also insoweit ist die Schwierigkeit, die Sie gerade beschreiben, ja die, sowas entwickelt sich nicht im Kollektiv, sondern muss gesteuert werden. Und das war jetzt gerade die Frage, das hat halt nicht
funktioniert. Sie wissen, ich war in meinem Buch die Bemerkung, dass wahrscheinlich Leibniz an einen deutschen Professor dachte, als er den Begriff der fensterlosen Monade erfand. Ich sage auch in meinem Buch, man muss mir vieles vorwerfen, aber nicht mit allem mir Verfügbaren gegen diese Wahnidee, die deutschen Universitäten gleichsam zu amerikanisieren und diese unsinnige Arbeitsmarktqualifikation als Basis für die ersten 3 Jahre eines Studiums zu haben. Da habe ich dann auf allen Ecken und Ebenen geredet. Also da konnte eigentlich niemand der überhaupt was zur Kenntnis nahm. Und Sie wissen, bei der Konferenz habe ich eine Rede gehalten, der einzige Erfolg war, dass ich mit meinem schönen Satz, dass Bachelor ja eigentlich ein Junggeselle ist. Ich konnte damals, ich, ja, Gelegentlich muss man ja noch von seinen fachlichen Voraussetzungen profitieren. Darauf habe ich daran erinnert, dass man dieser ja etwas blutleeren Sprachgenerierungsmodell Chomskys ja nur versucht hat, etwas semantisches Leben einzuhauchen durch Cuts und Postal. Und die haben nun einen Versuch gemacht, einen Begriff wie Bachelor nun sozusagen, wie man das da hineinbringen kann. Und da stellt sich eben heraus, nicht wahr? Es ist ein akademischer Grad, es ist ein Junggeselle und es ist ein junger Seehund während der Brunst ohne Weibchen. Und das habe ich natürlich ausgekostet, ja. Der einzige Erfolg war, dass mich einige überregionale Zeitungen zitiert haben. Aber das war auch alles. Ich habe im Bundestag dagegen gesprochen. Ich meine, war es ja doch eine politische Sensation, dass ein CDU-Wissenschaftsminister aus dem Land im Bundestag gegen die Politik des CDU-Bundeswissenschaftsministers. Es hat niemanden in der Presse interessiert. Weil, das wollen wir doch mal deutlich festhalten, in Bezug auf, nicht auf EZU, ich kenne Ihre Position, Frau Dr. Schnurr, aber viele Ihrer Kollegen hielten das nun endlich für die Lösung aller Probleme. Sie liefen in Scharen über und waren nicht bereit, auch nur eine kritische Stimme zu zitieren oder darüber zu berichten. Man kam nicht in der deutschen Öffentlichkeit vor.
Das stimmt leider. Sie haben erst reagiert, als die Studenten auf der Straße waren. Herr Pasternak.
Ja, ich möchte gerne lamentieren und dann kann man fragen, was macht man aus der Situation? Ja? Ich möchte auf eine Sache verweisen, die vergleichsweise unbekannt ist, im Unterschied zu vielen anderen Lösungsvorschlägen. Diese Bologna-Reform wird durch die Akkreditierung durchgesetzt. Also ja, die Akkreditierungsagenturen haben bestimmte Vorgaben, anhand derer sie die Studienprogramme prüfen.
Und die sind kleinlich und fachfremd.
Ja, zum Teil. Zum Teil sind sie kleinlich und zum Teil sind sie fachfremd, aber häufig auch nicht. Aber die bringen damit eine Normierung, eine bundesweite Normierung rein. Wenn man sich dieser Normierung entziehen will, dann kann man einfach auf die Akkreditierung verzichten.
Und darüber eine Systemakkreditierung?
Nein. Es gibt nur zwei Dinge, die Hochschulen dazu zwingen oder einzelne Studiengänge sich akkreditieren zu lassen. Das sind die Beschlüsse der Hochschulrektorenkonferenz, die vergleichsweise Empfehlungscharakter tragen, je nachdem, was der Rektor der jeweilige zu Hause damit macht. Und das sind die Zielvereinbarungen mit der jeweiligen Landesregierung. Wenn man es schafft, es aus der Zielvereinbarung rauszuhalten, zum Beispiel wenn man sagt, wir haben andere Wege der Qualitätssicherung, dann kann man der Akkreditierung entgehen. Darüber redet niemand, aber es gibt Dutzende Hochschulen in Deutschland, die sind nicht akkreditiert, die aber natürlich nicht darüber reden.
Wichtig ist, ist ja auch gut so. Ja. Sicher ist jedenfalls, dass wir eines nicht erreicht haben, was die Bologna-Erklärung erreichen wollte, nämlich eine größere Mobilität, dass die Mobilität noch nicht mal in Deutschland mehr funktioniert, dass sie nicht zwischen Leipzig und Dresden wechseln können.
Vom Geteilten zum vereinten Deutschland. Wissenschaftspolitik und ihre Folgen, so hieß die Podiumsdiskussion, die wir heute hier bei uns im Hörsaal gesendet haben. Stattgefunden hat diese Diskussion am 23. September 2015 an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig. Diskutiert haben der ehemalige Wissenschaftsminister von Sachsen, Hans-Joachim Mayer, der ehemalige Rektor der Uni Leipzig, Cornelius Weiß, der ehemalige Studentensprecher, Peer Pasternak, und der Philosophieprofessor Pirmin Stekeler-Weidhofer. Geleitet hat die Diskussion die FAZ-Redakteurin Heike Schmoll.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.